Zeit für Vision.
Freddy Dutz im Gespräch mit
Peggy Meehan. Liebe Peggy Meehan, schön, dass du Zeit für Mission hast. Wir duzen uns, weil wir uns seit vielen Jahren kennen. Ist es in Ordnung, wenn wir auch in diesem Gespräch bei du bleiben?
Na sicher.
Peggy, was hast du dir denn zu trinken mitgebracht?
Hier steht ein Kräutertee, Geburtstagstee, der Geburtstag meines Mannes war.
Trinkst du immer Tee oder ist
das? Ich trinke immer Tee. Ich brauche Tee hier zum Arbeiten. Um mich gut zu fühlen, muss ich immer Tee neben mir haben. Der wird in der Regel kalt, aber ich muss ihn da haben.
Peggy, du bist Mitglied in einer evangelischen Kirche, die manche unserer Hörerinnen und Hörer vielleicht gar nicht so gut kennen. Erzähl doch mal bitte.
Ja, ich bin Mitglied der Herrnhuter Brüdergemeine oder auch der Evangelischen Brüderunität oder auch der Herrnhuter. Also ich gehöre zu den Herrnhutern. Wir haben im Prinzip drei Namen und bis heute ist noch nicht so richtig raus, wohin die Reise gehen wird mit unserem endgültigen Namen. Das ist eine sehr kleine Freikirche, die ihre Wurzeln in der böhmischen Reformation hat. Jan Hus, 30-jähriger Krieg, protestantische Flüchtlinge, die sich mal irgendwo niedergelassen haben. Und da hat es in Sachsen einen Ort gegeben, der sich Herrnhut nannte. Und das ist der Gründungsort der sogenannten erneuerten böhmischen Brüderunität. Und da bin ich Mitglied.
Du lebst jetzt aber nicht in Herrnhut, sondern ich weiß, du lebst in Berlin. Was arbeitest du denn da?
Ich bin hier in unserer Berliner Gemeinde angestellt, zum einen Teil in der Gemeinde als Diakonin und mache ganz normale Gemeindearbeit. Und die andere Hälfte meiner Arbeit, das ist eine Projektstelle, nennt sich Online-Koordination und die habe ich seit vorletztem Jahr.
Und diese Stelle bedeutet aber, dass du über die Gemeindearbeit hinausgehst und für die ganze Kirche in Deutschland arbeitest.
Genau, das ist eine Projektstelle, die aus der Corona-Zeit heraus erwachsen ist. Und das ist eine überregionale Arbeit. Und meine Aufgabe ist es im Prinzip, Online-Angebote unserer Kirche im deutschsprachigen Raum zu koordinieren oder Gemeinden, Geschwister zu motivieren, im Online-Bereich was auszuprobieren.
Du hast ja gerade schon angesprochen, ausgelöst von Corona hat sich in vielen Gemeinden ganz vieles verändert. Dinge, die wir uns früher nicht haben vorstellen können, sind selbstverständlich geworden, nachdem sie aus dem Besonderen hinüber jetzt in die Nach-Corona-Zeit genommen worden sind. Mhm. Interessant finde ich, im Ausland waren zum Beispiel die Übertragungen von Gottesdiensten per Handy immer wieder dann üblich, wenn Gemeindeglieder woanders gelebt haben, in einem anderen Land, als Gastarbeiter waren. Sowas gibt es jetzt bei uns auch. In der Corona-Zeit hat es angefangen und jetzt geht es weiter. Aber was bedeutet das denn für deine Gemeindearbeit jetzt als Diakonin erstmal, dass sich das gemeindliche Leben verändert hat? Guck doch mal und beschreib ganz kurz vor Corona und nach Corona.
Es ist die Frage, für welche Gemeinde ich spreche. Wir haben in der Corona-Zeit in Neugnadenfeld gelebt. Das ist eine kleine Gemeinde auf dem Land. Und das war die Zeit, wo ich im Prinzip mehr oder weniger reingerutscht bin in diese ganze Online-Arbeit. Jetzt bin ich in der Berliner Gemeinde. Welche Gemeinde interessiert dich eher?
Beschreib doch mal ganz kurz, wie das für so eine dörfliche Strukturgemeinde aussieht und dann, was ist in der Stadt anders? Die Frage ist ja überhaupt, ist in der Stadt was anderes?
Ja, okay, dann gehen wir mal nach Neugnadenfeld. Neugnadenfeld, kleines Dorf an der niederländischen Grenze vor Corona. Die Kirche, einzige Kirche im Dorf, das Leben der Gemeinde hat sich im Ort abgespielt und auch die Gemeinde ist eine sehr gut funktionierende Gemeinde mit einem guten Miteinander, also im Prinzip perfekte Gemeinde für Ortsgemeinpfarrer eigentlich. Alles da, was man braucht. So, allerdings wenig Kontakte überregional, weil die Neugnadenfelder haben ja alles, was sie brauchten. Man musste nicht unbedingt mit anderen Gemeinden so viel zu tun haben, weil man hatte ja alles vor Ort und man war eh weit weg von den anderen. So, dann kam Corona, dann kam der Lockdown. Ja, bei uns war der Fall, bei uns sind die Gottesdienste ziemlich rigoros ausgesetzt worden. Das war eine Ältestenratsentscheidung und die haben gesagt, wir machen das jetzt nicht. Wir schützen unsere ältesten Geschwister. Wir wussten ja auch nicht, wie lange das ging. Und dann haben wir gleich in der ersten Woche gedacht, na okay, dann machen wir jetzt aber irgendwas. Also bloß nicht einen Gottesdienststream oder sowas, das nicht. Aber wir wollen einen kleinen Videogruß machen. Und den haben wir dann an unsere Gemeinde geschickt. Und dann ging der ganz schnell weiter, weil unsere Gemeinde natürlich über die Grenzen hinaus auch Mitglieder hat, aber die eigentlich verstreut sind, aber sich immer an diese Ortsgemeinde nur gehalten haben, aber nie auftauchten. Und mit einmal hatten wir da nichts oder so. Also wenn man das mit dem Gottesdienstbesuch vergleichen würde, das war exorbitant. Also ich meine, wenn da 40 Leute im Gottesdienst sitzen und plötzlich 150 Leute irgendwie binnen kürzester Zeit das sich angeguckt haben, was wir gesagt haben, und es wurde dann auch mehr, hat uns motiviert, einfach da weiterzumachen. Wir haben ja ein eigenes Format auch entwickelt. Ja, und damit ist die Gemeinde zusammengewachsen. Also wir haben immer am Anfang Grüße. Wir konnten uns ja nicht sehen, wir konnten uns nicht besuchen. Wir haben uns eigentlich mit den Leuten, die uns gegrüßt haben, hätten wir uns auch so nicht gesehen. Also Corona hat uns zusammengebracht. Das war das Verrückte. Also im Dorf sind wir uns trotzdem über den Weg gelaufen, aber wir haben plötzlich Grüße aus Münster, aus Osnabrück, auch aus anderen Gemeinden. Ich habe dann einfach mal andere Gemeinden angeschrieben und gesagt, wollt ihr uns nicht mal ein paar Grüße schicken? Ja, und dann plötzlich ist für viele Geschwister unsere Kirche, da ist eine Tür aufgegangen und die haben gemerkt, Mensch, da gibt's Geschwister an anderen Orten, anderen Gemeinden, können uns verbunden fühlen. Das waren faszinierend, das so zu erleben.
Könntest du doch bitte mal beschreiben, was ihr da gemacht habt? War das Videogrüße oder waren das Audio, also nur Textgrüße?
Das ist ein Video gewesen. Ich habe mich ganz bewusst dagegen ausgesprochen, einen Gottesdienst zu machen. Ich würde mal sagen, am Anfang, ein Kollege hat ein gutes Wort dafür verwendet, sollte es nur ein Handschlag mit der Gemeinde werden, also nicht gleich irgendwelches Liturgisches irgendwie so. Also das waren wir weit davon entfernt. Wir wollten den Kontakt haben. Rausgekommen ist dann ein Videoformat namens Wohnzimmerkirche. Das haben wir tatsächlich in der Corona-Zeit fast wöchentlich rausgebracht, weil ja nichts anderes zu tun war. Mein Mann und ich haben das zusammen gemacht. Daher ging das. Wollten wir eine Woche lang Zeit, hatten wir Zeit. Ungefähr 20, 25 Minuten lang. Ich würde mal sagen, kurz zusammengefasst, Sendung mit der Maus für Kirche vielleicht. Es war immer was für Kinder dabei und auch was für Erwachsene. Aber ich meine, auch Erwachsene gucken Sendung mit der Maus. Das heißt, der Schwerpunkt lag in der Planung immer auf dem, was könnte Kinder interessieren. Wir haben also wirklich stümperhaft, würde ich sagen, angefangen und über die 2 Jahre hinaus, ich glaube, so schlecht ist es nicht geworden. Haben Musiker und Musikerinnen angefragt, die für uns musiziert haben in ihren Wohnzimmern zu Hause. Wir haben aus unseren Wohnzimmern zunächst das gemacht. Haben immer Leute einbezogen und das ist einfach, also es waren nie so viele Menschen bei uns im Gottesdienst beteiligt wie in dieser Zeit. Das war also unglaublich.
Ja, und konnte man das dann auf der Website von der Kirchengemeinde angucken?
Ja, und auch auf YouTube. Also ist ein eigener YouTube-Kanal.
Sag doch mal, wie der YouTube-Kanal heißt.
Ich würde den jetzt fast schon abstellen wollen, aber okay, der ist noch online und den kann man auch noch gucken. Wohnzimmerkirche-EBU.
Schauen wir mal,
wie das heißt. Man findet das.
Ja. Und jetzt beschreib doch mal die Situation in Berlin. Großstadt, in der es Kirche traditionell immer schwer hatte. Wie schaut es da aus?
Ja, und Berlin ist einen ganz anderen Weg gegangen als wir in Neugnadenfeld. Und von der Ferne dachte ich immer, warum machen die das? Berlin hat die Gottesdienste, so irgend es möglich war, hat alles versucht zu machen, zu feiern. Ich habe mich manchmal gefragt, oh, ihr macht, wir machen nicht und ihr macht. Weil die Berliner Gemeinde ist eine Gemeinde, wo die Menschen eigentlich relativ verstreut im Stadtbereich leben. Es ist eine kleine Teilgemeinde gibt es hier im sogenannten böhmischen Dorf. Es ist eine alte böhmische Gemeinde. Ein Großteil über den ganzen Berliner Raum verteilt, bis ins Randgebiet, einige wenige auch Mecklenburg-Vorpommern. Also die kommen hier gezielt her zu den Veranstaltungen sonntags, wenn Gottesdienst ist, um sich zu treffen, um Zeit zu haben. Also da gibt es auch nicht nur eine Tasse Kaffee mal eben hinterher und dann geht man wieder, sondern das dauert schon, das Kaffee trinken. Man merkt, die Leute kommen hierher, um sich zu sehen, um Gemeinschaft zu erleben. Und das haben die Berliner versucht, weitestgehend die Corona-Zeit, also was irgend ging, zu machen. Die sind einfach rausgegangen. Die haben draußen Chorproben gehabt, Bläserchorproben gehabt, im Regen und sonst was. Also die haben mir erzählt, ich höre es ja von denen, die haben es ja erlebt, dass das eine tolle Zeit auch war, hatten niemanden, der denen die Möglichkeit gegeben hatte, so Online-Angebote zu machen. Aber die Berliner Gemeinde ist dann Wohnzimmerkirchengemeinde geworden mit. Also wir hatten da auch immer schöne Kontakte zu den Berlinerinnen und die kennen uns dadurch auch, fanden das auch völlig in Ordnung, die Wohnzimmerkirche mitzuschauen. Insofern hat hier das Digitale nicht so eine Rolle gespielt. Also viele sagen, schön, dass ihr das gemacht habt, da waren wir mit dabei, wir brauchten auch nichts Eigenes, es war ja da, es gab ja was. Also letztlich ist die Wohnzimmerkirche, dieses Format hat haben sehr viele Gemeinden, Menschen aus verschiedenen Gemeinden unsere Kirche mit wahrgenommen.
Schon während der Corona-Zeit, aber jetzt danach, gibt es ja alle möglichen großen Untersuchungen von Theologinnen und Theologen und von Soziologen und Soziologinnen zum Thema, wie haben sich verschiedene Gemeinschaften in der Corona-Zeit organisiert? Sind sie womöglich zerfallen? Sind sie enger geworden? Und es gibt da wissenschaftliche Analysen dazu. Und man kann zu jedem und zu allem kann man etwas finden. Zum Beispiel auch innerhalb der EKD, der großen evangelischen Kirche in Deutschland, gibt es alle möglichen Untersuchungen. Wenn du jetzt mal guckst, was ist denn übrig geblieben von dem? Das ist ja im Grunde noch viel wichtiger, wie im Rückblick die akademische Beschäftigung mit dem, was war.
Was ist übrig geblieben? Ich glaube, von den Angeboten, die wir haben, wir sind runtergefahren natürlich. Es gibt jetzt auch keine Wohnzimmerkirche mehr. Ich habe kurz überlegt, dass wir das vielleicht viermal im Jahr ein ähnliches Format machen, habe das erstmal auf Eis gelegt, aber da kam von etlichen Seiten, es wäre schön, das nicht ganz zu vergessen, vielleicht ein neues Format zu machen. Also, aber ich bin mir sicher, dieses Format so hat seine Zeit gehabt und ist gut und jetzt müssen wir irgendwie, wenn, dann was anderes machen. Übrig geblieben ist auf jeden Fall bei uns eine internationale, engere Verbindung zu unseren Geschwistern. Wir sind ja eine weltweite Kirche, wir sind ja nicht nur in Deutschland, die vielleicht schon viel mehr vorher online gemacht haben. Also wenn ich gerade an Südafrika denke, da ist total viel gelaufen, auch schon vorher und WhatsApp-Gottesdienste und was sie nicht alles hatten. Aber jetzt durch diese Corona-Zeit war natürlich auch die Möglichkeit, dann hat man sich da auf jeden Fall mehr miteinander Kontakte gehabt. Also ich habe Kontakte gepflegt, gerade nach Südafrika, die wären wahrscheinlich nicht so intensiv gewesen, wenn nicht Corona gewesen wäre. Weil ja die Online-Möglichkeiten, sie waren zwar auch so da, aber man hatte ja nicht viel anderes zu tun, so, als Kontakte zu pflegen. Es sind neue Formate entstanden, nicht mal in dieser Zeit, sondern es sind auch jetzt nach dieser Zeit Formate entstanden, weil wir festgestellt haben, gerade wir als kleine Kirche, dass es für uns eine unglaubliche Bereicherung ist, die Online-Medien zu nutzen. Wir sind viel besser geworden, was Konferenzen angeht. Wir haben das vorher auch gemacht, aber du wirst nicht glauben, wie ich mich gesträubt habe, irgendwelche Freizeiten online vorzubereiten. Ich war felsenfest davon überzeugt, dass die ganze Kreativität zum Scheitern verurteilt ist, wenn ich vor einem Bildschirm sitze. Es gut möglich sein könnte, irgendwas Konstruktives an einem Bildschirm zu erwirken. Ich sehe das inzwischen anders. Ich bin dankbar für dieses Medium. Viele von uns haben gelernt, mit Technik umzugehen, weil sie es mussten. Ich schließe mich ein. Was ist noch geblieben? Ich glaube, auch bei uns ist eine Tür aufgegangen. Also Geschwister haben sich kennengelernt oder wahrgenommen, die sich vorher wahrscheinlich nicht so begegnet wären. Ich kann mir nicht anders denken, als dass das ein schönes Gefühl ist, zu wissen, es gibt noch mehr als nur uns in unserem kleinen Dorf oder unserer Gemeinde. Schwesterntreffen gibt es nach wie vor online. Wunderbare Sache, die wollen wir überhaupt nicht mehr missen. Wir wollen uns online treffen, weil da Leute dabei sind, die überhaupt nicht kommen könnten zu diesen präsentischen Treffen. Wir haben Menschen erreicht, die niemals hätten live irgendwo dabei sein können. Ich denke zum Beispiel an eine gute Bekannte mittlerweile, die in Südtirol irgendwo in einem Bergdorf wohnt und überhaupt nicht irgendwo hinkommt. Die hat durch die Online-Welt Kontakte geknüpft und ist auch unter anderem auch bei uns mit gelandet. Das ist sehr schön.
Gab es denn Widerstände gegen die Nutzung von Technik?
Die gab es überhaupt nicht. Die hätte es vorher gegeben. Wenn wir hätten vorher das, wie ich schon sagte, ich wäre selber so jemand gewesen, die dagegen was gehabt hätte, gab es überhaupt nicht. Es gab natürlich die üblichen Sachen, dass man ein bisschen, es ist Internet. Es geht um Schutz von Persönlichkeitsrecht und so. Da muss man schon ein bisschen drauf gucken, dass Leute da ein bisschen skeptisch waren. Ja, ich gebe mein Gesicht jetzt hierher und das kommt dann bei YouTube und das sehen dann auch andere. Also das war dann schon auch wichtig, dass wir da ein bisschen sensibel damit umgegangen sind. Und manchmal ist es aber eher andersrum gewesen, dass ich eher die Sensible sein musste, wo Leute dann ganz völlig unbedarft mit Kindern und so. Ich dachte, wow, nee, wartet mal, muss jetzt nicht sein oder so, oder gestaunt habe, dass da eben, also wo ich viel vorsichtiger wäre. Also da habe ich eher gedacht, da haben Leute gar nicht sich dessen bewusst gewesen, was vielleicht auch, was es bedeutet, Präsenz online zu haben.
War irgendwann mal die Frage nach dem richtig, richtig öffentlich ein Zeugnis geben. Ich meine, wenn ich in der Gemeinde davon spreche, was ich als Christin erlebt habe, dann ist es das eine. Aber wenn ich das dann in die ganze Welt hinaus erzähle, gab es da Überlegungen von den Menschen, dass sie gesagt haben, das ist doch nicht so meins?
Also nicht explizit, weil es darum geht. Also ich habe ja immer mal gefragt, würdet ihr uns einen Gruß schicken? Oder ich habe eher die Erfahrung gemacht, ich habe gestaunt, wie Menschen über ihren Glauben sprechen können. Einfach, was bedeutet für dich Auferstehung? Sowas hatten wir. Und da kamen wunderbare Statements, wo ich gesagt habe, ja bitte mehr davon. Also sowas brauchen wir. Also ganz normale Menschen, die über ihren Glauben sprechen, also ein bisschen fernab von diesen ganzen hochdogmatischen Formulierungen. Das fand ich zum Beispiel großartig, das Thema, was bedeutet für dich Auferstehung? Das war ganz schön. Und für mich selber muss ich sagen, das ist natürlich eine ganz, also ich empfand es als sehr positive Herausforderung, weil es mir schon immer ein Anliegen ist, wenn ich über meinen Glauben spreche, so zu reden, dass es verstanden werden kann, dass es echt ist, das, was ich sage. Und wenn das echt ist, was ich sage, dann kann das ja auch nicht verkehrt sein, wenn ich das sage. So fand ich immer eine Herausforderung, auch wirklich nochmal in mich immer reinzuhören. Nicht labern, nichts, nein, nicht labern.
Was ist denn deine Mission?
Was ist meine Mission? Diese Frage überfällt mich jetzt ein bisschen. Meine Mission. Ich möchte gern mit Menschen im Gespräch sein über Glauben. Ich möchte gern dieses, was wir haben, also den Schatz, den wir in Glauben haben, den wir in unserer Kirche haben, den wir als Geschwister haben, sei es in der Gemeinde oder auch in der Ökumene oder international. Ich möchte, dass wir das so teilen können, dass es anderen Menschen Lust macht, dass sie neugierig werden im besten Falle, was wir da so treiben und warum wir treiben, was wir treiben. Vielleicht so viel. Vielleicht ist das meine Mission. Und ja, ich mag auch meine Kirche. Ich würde auch gern, also ich glaube immer da, wo ich für meine Kirche auftrete, denke ich, ah, das ist ein Schatz, was wir haben. Unsere kleine Herrnhuter Kirche. Das ist schön, dass ich Teil dieser Kirche bin und ich mache die auch gerne bekannt.
Wie geht's denn jetzt mit deiner Online-Arbeit weiter?
Also offiziell ist erstmal so, bis zum Ende des Jahres ist das Projekt geplant. Ich habe gedacht, ich denke überhaupt nicht so, als ob es jetzt zu Ende geht, weil dann würde ich nämlich jetzt schon anfangen, so ein bisschen runterzufahren. Ich denke, es ist wichtig, dass das, wenn es ein Projekt ist, dass klar ist, wo gehen wir hin und es irgendwann das in dieser Form auch Ende wäre, sonst wäre es für mich kein Projekt. Aber ich würde mir wünschen, wenn aus diesem Projekt heraus was entstehen könnte, wo man sagen könnte, und dass über gut zwei Jahre waren es gewesen, die haben uns einen Weg aufgezeigt, wie wir mit unseren Stellen, mit Menschen, die in unserer Kirche arbeiten, wie wir vielleicht irgendwie eine Möglichkeit finden, diese Online-Arbeit zu integrieren in auch Gemeindearbeit, also da ein bisschen flexibel zu werden, weil wenn wir das jetzt beenden, dann bricht viel weg, aber ich möchte auch nicht irgend solche Sachen machen, die jetzt nur abhängig sind, die nur funktionieren, wenn es dieses Projekt gibt. Das geht gar nicht. Wenn wir weiter online Sachen machen wollen, dann brauchen wir zum Beispiel jemanden, der technisch uns berät. Den gibt es. Diese Stelle, die ich habe, ist zweigeteilt übrigens. Also ich bin nur für inhaltliche Arbeit, Gott sei Dank, verantwortlich. Und ich habe einen wunderbaren Kollegen, der sitzt in Königsfeld und der ist für die technischen Sachen zuständig. Und wir haben uns bis jetzt ein einziges Mal präsentisch und in live zusammengearbeitet bei einem Workshop, der überhaupt von der EMB auch unterstützt wurde. Da haben wir das erste Mal richtig zusammengearbeitet. Ansonsten arbeiten wir zusammen auch, aber eben nur online.
Peggy, wir sind am Ende unseres kleinen Gespräches. Ich danke dir, dass du Zeit für Mission hattest. Ich danke dir, dass du Zeit für Mission hast, denn du wirst weiterarbeiten. Ich wünsche dir Gottes Segen für das, was du jetzt da tust. Weiterhin spannende Erfahrungen mit dem Online-Sein. Und ich freue mich, von dir mehr zu hören, wie es in Wohnzimmerkirchen oder in Küchenkirchen oder sonst irgendwie weitergeht. Vielen Dank.
Ja, danke, Freddy. Es war mir eine Freude, mit dir hier zusammenzusitzen. Vielen Dank.
Die Evangelische Mission weltweit e.V. ist eine Gemeinschaft von evangelischen Kirchen, Werken und Verbänden in Mission und Ökumene. 9 Missionswerke, 5 freie Kirchen, 5 Verbände und die Evangelische Kirche in Deutschland bilden den Dachverband der Evangelischen Missionswerke. Gleichzeitig agiert die EMB als Fachverband für ökumenische Weltmission und Missionstheologie für ihre Mitglieder und assoziierte Organisationen. Besuchen Sie doch auch unsere Website www.mission-weltweit.de. Vielen Dank für Ihr Interesse.